Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du suchst die besten Aktienanalysen und einen spannenden Aktienpodcast? Willst dank Updates zum Chart und fundamentalen Daten wöchentlich auf dem Laufenden bleiben? Eine Facebook-Gruppe, wo genau deine Meinung zählt? Dazu noch eine Instagram-Seite mit spannenden Posts und Stories zu Aktien im Alltag? Dann abonniere jetzt den Kanal, den Instagram-Account und komm in unsere Facebook-Gruppe. Modern Value Investing. Kostenlos, aber nicht umsonst. Beachte bitte den Disclaimer in den Shownotes. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zur Folge 28 und unser Thema der Woche, dieses Mal Bayer Hauptversammlung 2020 und du bist live dabei. Doch bevor wir zu Bayer kommen, Philipp, wie immer, wie war deine Woche?
Ja, wie war meine Woche? Homeoffice-mäßig, muss man wirklich sagen. Ich war ja eigentlich gar nicht wirklich unterwegs. Ich war wirklich stay at home, bin nur, ich glaube, zweimal laufen gegangen, bisschen Fahrrad gefahren, viele Webinare, aber doch eigentlich eine ganz coole Geschichte, muss man sagen. Man lernt wirklich Microsoft Teams zu schätzen. Und wie war es bei dir? Du warst ja noch beruflich on the road.
Ja, richtig, aber auch schon so langsam weniger, hatte eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, deswegen so langsam übt sich das Stay at Home bei mir auch ein und irgendwie fühlt sich so langsam an, als würde man nicht mehr arbeiten.
Hat natürlich den Vorteil, du kannst ganz viele Podcasts hören und kannst uns zum Beispiel auch eine Bewertung geben, sowie einen Daumen nach oben. Wir möchten natürlich dann wie immer alle, die zu Hause sind, die im Auto sind, die unterwegs sind, wir möchten euch recht herzlich einladen, uns auf Instagram zu folgen. Es gab ja bei uns ein Gewinnspiel auf Instagram, den Gewinner haben wir jetzt auch schon gezogen und auch schon informiert. Und man kann natürlich super gerne auch in unsere Facebook-Gruppe kommen und an der Diskussion der Woche teilnehmen. Wir hatten wieder rege Beteiligung. Wer sich auch richtig beteiligt hat diese Woche, ist der liebe Markus. Er ist unser Spender der Woche. Markus, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Unterstützung ist ja ein schönes Stichwort, lieber Marcel. Und ja, es gibt ja ein Unternehmen, das du heute mitgebracht hast bei den Themen der Woche. Die Unterstützung in Form von, also eine monetäre Unterstützung brauchen. Wen hast du uns denn mitgebracht?
Ja, Philipp, wer braucht denn keine monetäre Unterstützung aktuell? Das sind ja doch recht viele, aber ich bringe mit McDonald's. Ja, für viele eine nicht wegzudenkende Aktie im Depot, aber natürlich musste McDonald's auch die 2020er-Prognose zurückziehen. Das Geschäft ist eingebrochen, man sieht es glaube ich auch selber, wenn man an den jeweiligen Restaurants vorbeifährt, dass einfach niemand natürlich drin sitzt, weil sie es nicht dürfen, sondern nur das McDrive besetzt ist. Und so kommt es, dass man 22% Einbruch im Vergleich zum Vorjahr hat in Sachen Umsatz und 75% der Restaurants sind offen aktuell, aber eben nur beim McDrive. Man hat jetzt schon einen Kredit aufgenommen in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar. Und das sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ne? McDonald's hat ja einen negativen Buchwert und müssen sich jetzt noch weiter verschulden.
Und das ist auch das absolute Risiko an diesem Ganzen. Wir kaufen Aktien zurück, bis es nicht mehr geht. Und dann auch über unsere Verhältnisse auf Schulden Aktien zurückzukaufen. Das ist nämlich hier passiert. Und jetzt hat man einen hochverschuldeten Konzern. Analysten rechnen damit auch, dass die Verschuldung nicht wirklich sinken wird. Und Ende vom Lied ist, man muss jetzt jeden kleinen Fitzel über Schulden finanzieren, weil du hast ja auch noch eine Dividende, die soll ja auch noch jedes Jahr steigen, aber wir sind schon im Jahr 2020 bei 77% Ausschüttungsquote. Ja. Also auch dieses Argument zu sagen, ja, mir gehört ja dann immer noch ein Anteil von McDonald's, nein, als allererstes kommen die Gläubiger, das sind Leute, die Anleihen geben, also die Anleihen zeichnen, Banken und ganz am Schluss kommt der Aktionär, also der Eigentümer vom Unternehmen, weil er haftet ja natürlich. Und wenn man jetzt alles verkaufen würde, würde man als Aktionär minus 14,40 Euro zurückerhalten. Und wir reden von Minus. Das heißt, man müsste vermutlich sogar noch was draufzahlen. Also für mich ist deswegen auch McDonald's aktuell kein Pick. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Man sagt ja auch, man soll nicht auf oder keine Aktien kaufen auf Kredit.
Ja.
Warum machen das denn Unternehmen eigentlich? Ja, das stellt man sich die Frage. Also für mich auch kein Kauf, genau aus dem Grund. Und
schade, weil
das KGV ist ja immer noch hoch.
Ja, es ist ein tolles Geschäftsmodell, aber es gibt natürlich auch andere Unternehmen in der Peer Group und das muss man auch sagen. Und wie wäre es denn dann auch zum Beispiel mit einer Yum Brands oder einer Domino's Pizza? Yum Brands finde ich eigentlich, da muss ich ganz sagen, doch ziemlich interessant, hat ungefähr dieselbe Bewertung wie eine McDonald's, hat aber... Und ich sehe es gerade, ich muss zurückziehen, lieber Marcel, auch einen negativen Buchwert.
Klassiker. Hat das nicht Domino's Pizza auch gehabt?
Domino's, lass uns auch mal schauen. Wir gucken mal hier.
Und ganz live.
Unternehmen, ganz live, ja. Also, Domino's Pizza, obwohl ja Domino's ja, ich sage jetzt mal, nicht so dasselbe ist wie eine McDonald's.
Ja, stimmt.
Domino's, fundamental, schauen wir doch mal rein. Und ja, oha, auch negativer Buchwert.
Ja, ich dachte, da war was, genau.
Also
es zieht sich durch.
Ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, ne? Das muss man ja mal so wirklich sagen.
Es gibt vielleicht bessere Unternehmen, wie zum Beispiel dein Thema der Woche, das du mit reingebracht hast.
Eines meiner liebsten Unternehmen ist ja wirklich Air Liquide und sie haben den Desinfektionsmittelhersteller Schülke & Mayr, sehr bekannt auch in Deutschland, und der Finanzinvestor aus Frankreich, Ecouté, übernimmt Schülke & Mayr für schätzungsweise 900 Millionen Euro. Der Deal ist eigentlich unter Dach und Fach. Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich kenne auch aus beruflichen Gründen Schülke & Mayr und da haben sie auch wirklich sehr, sehr gute Produkte und ich hoffe, dass Air Liquide, ja, aber ich gehe davon aus, dass Air Liquide diese 900 Millionen Euro auch sinnvoll investieren kann, obwohl ich nicht verstehe, weil ich denke, der, ja, Desinfektion ist doch ein großes Thema, sehen wir auch gerade aktuell, genau. Ich weiß nicht, ob man das veräußern müsste. Ich halte weiterhin dennoch Air Liquide im Depot. Nächstes Jahr gibt es ja hoffentlich auch schon wieder eine Gratis-Aktie. Wie schaut es denn bei dir aus?
Ja, ich bin ja auch Air Liquide-Aktionär und es ist schon irgendwie seltsam. Ne? Man gibt so einen guten oder gut laufenden Desinfektionsmittelhersteller einfach heraus, obwohl jetzt natürlich die Nachfrage gestiegen ist. Also entweder hat man jetzt dadurch einen recht hohen Preis
Also es soll eine Bieterschlacht gegeben haben.
Ah ja, okay. Naja, vielleicht war es gar nicht so unclever, weil vielleicht dann langfristiges Wachstum trotzdem nicht anhalten könnte in dem Bereich. Ja. Ja, müsste man sich mal tiefer mit beschäftigen.
Ja.
Genau, apropos tiefer mit beschäftigen, die Deutsche Post. Ja, Philipp, ich bin gerade beruflich diese Woche in einigen Postfilialen gewesen und überall das gleiche Bild. Zu jeder Tageszeit oder zumindest der Öffnungszeiten immer eine Schlange bis weit vor die Haustür.
Warst du eigentlich bei mir auch? Läden. Hier ist auch bei mir direkt. Was? Und da bist du nicht vorbeigekommen?
Nein, ich darf doch nicht.
Ja, hätte ich den Kaffee runtergeschmissen.
Ah, das wär's beim nächsten Mal.
Okay.
Na, jedenfalls überall lange Schlangen, immer schön 1,5 bis 2 Meter Abstand und die Leute stehen wirklich sehr, sehr lange Schlange. Aber die Deutsche Post musste auch die Prognose für 2020 zurückziehen, denn insgesamt weiß man nicht so richtig, wie das Ganze jetzt auch an Kosten natürlich verursacht, was man jetzt an mehr Aufwendungen hat. Man erwägt jetzt auch Paketzustellungen an einem Sonntag zu einzufordern, also zu erlauben zu lassen. Das ist die Frage wahrscheinlich auch von Behörden.
Ja.
Die Anzahl der Paketsendungen ist ja stark gestiegen, was man eben auch gerade diese Woche erkennen konnte in den jeweiligen Filialen. Das ist ja Wahnsinn, was dort abgegeben wird und was abgeholt wird, auch jetzt gerade im Ostergeschäft, was jetzt auch das Niveau vom Weihnachtsgeschäft erreicht hat. 8 Millionen Päckchen und Pakete pro Tag in Deutschland. Was sonst, oder das sonstige Niveau, sind 5,2 Millionen Päckchen und Pakete. Also da sieht man erstmal, was das Ganze jetzt so mit sich bringt.
Wahnsinn, ne?
Jetzt könnte man natürlich sagen, sind Profiteure davon, weil die haben ja mehr zu tun, müssen eigentlich auch mehr verdienen. Kann schon durchaus sein. Die Frage ist, wie hoch sind die Kosten oder die Mehrkosten durch genau diese recht schnelle, ja, Umsetzung der neuen Nachfrage. Da bin ich gespannt, was sie dann berichten werden. Der Chef von Deutschen Post, der Herr Appel, der ist recht sicher, dass sie ganz gut durchkommen, denn alle Bereiche wachsen tatsächlich. Aber wie gesagt, die Kosten sind natürlich dann auch wichtig. Was sagst du zur Deutschen Post?
Ja, es ist für mich nicht wirklich ein Investment Case. Das ist, ich glaube, ja, man, es geht hier, glaube ich, nur über den Preis in dieser Branche. Und man sieht es ja auch, Amazon liefert ja bei uns zum Beispiel auch jetzt teilweise schon direkt aus.
Ja,
und das stimmt. Ja, ob das sein muss, Amazon ist aber auch mein nächstes Thema, weil sie bieten No Rush Shipping. Das heißt, wenn du als Prime-Kunde auf die 24 Stunden garantierte Lieferung verzichtest, erhältst du 3 Dollar Rabatt in der USA, weil sie somit natürlich auch priorisieren wollen, was hat Prio, was muss wegen Corona dringend raus. Und das finde ich doch ganz ziemlich interessant. Also sieht man auch wieder, Amazon ist da doch ziemlich, ja, einfallsreich, was solche Sachen angeht. Du bist ja selber Amazon-Aktionär. Was hältst du davon, dass dein Unternehmen sowas macht?
Ah, ist perfekt. Ich finde das sehr flexibel. Also selbst trotz dieser Größe kann man recht flexibel reagieren auf genau solche Sachen und kann das Ganze ein bisschen steuern. Und ich finde das clever. Ich finde das wirklich clever und sowas begrüße ich auch als Aktionär, dass man da einfach recht solide in solchen Zeiten auch reagieren kann und sich da anpasst.
Ja.
Finde ich super.
Ja.
Finde ich super. Apropos finde ich super. Das passt ganz gut, denn mein drittes Thema der Woche ist Merck. Denn abseits von den ganzen Medienberichten über Corona erhält Merck das 2. Patent für die CRISPR-Technologie. Ja, für den, die das noch nichts sagt, CRISPR ist die Genschere, die es ermöglicht, eben gewisse, ja, Genstränge quasi ja, zu bearbeiten und zu editieren. Und die neue Zulassung heißt CRISPR-Chrom-Technologie und die ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit des Genoms, um eben da besser heranzukommen an das jeweilige Problem, was halt dann rausgeschnitten werden soll.
Darf ich kurz fragen?
Ja?
Merck aus der USA oder aus Deutschland?
Merck aus der USA.
Ah, okay.
Genau, richtig. Nein, finde ich super. Ist eine tolle, wichtige Technologie, um dann später mal auch gewisse Krankheiten besiegen zu können. Und so kann es weitergehen. Da bin ich schon sehr gespannt, auch die Merck-Aktie, wie sie dann noch sich in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ich bin nicht investiert, du glaube ich auch nicht, ne?
Nee, bin ich, hab sie auch nicht wirklich auf dem Schirm,
muss nee, ich richtig, sagen. Die läuft so unter ferner Liefen bei uns, ne? Also müssen wir vielleicht auch mal einfach mal probieren und mal anschauen.
Ja, das ist, warum nicht? Mein weiteres Thema die Woche, was mich doch ziemlich überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der schwarze Fels in der Brandung. Und ich rede von BlackRock, weil sie haben ja ihre Software, Aladdin, warum eigentlich wahrscheinlich Aladdin, wahrscheinlich, weil es wirklich wie so eine Wunderlampe ist. Und Larry Fink, der CEO von BlackRock, muss nur einmal dran reiben und schon kommen ganz wunderbare Dinge dabei heraus. Vielleicht hat er auch 3 Wünsche frei. Er hat diese Software, also er hatte eigentlich eine eigene Cloud-Infrastruktur für Aladdin und hat das aber jetzt in die Microsoft Cloud verlagert, Microsoft Azure. Und was eigentlich ganz interessant ist, oder was ich auch nicht wusste, ist, Aladdin verwaltet 6% des globalen Anlagevermögens. Und das, finde ich, ist eine enorme Hausnummer. Also das deswegen vielleicht auch Aladdin, weil er kann sich dann wahrscheinlich mit 6% wirklich was wünschen. Also man sieht eigentlich mal diese Macht, die dahinter steht. 6% des global verwalteten Anlagevermögens heutzutage wird jetzt auch nachweislich über künstliche Intelligenz verwaltet und gar nicht über, ja, Manager oder irgendetwas. Wie siehst du das?
Vielleicht nochmal für die Zuhörer, was Aladdin ist. Philipp, kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren?
Ja, also es ist die Software, die BlackRock benutzt, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen. Aber dies läuft auch viel mit künstlicher Intelligenz zusammen. Also sie errechnet und macht Prognosen und stellt Analysen zusammen, wo sollte was gekauft werden, wo sollte man nachkaufen, wo sollte man auch zuschlagen, wo sollte man sich absichern. Weil man muss ja auch sagen, Finanzkrise 2009, also 2008, 2009, BlackRock ist ja gestärkt aus dieser ganzen Sache hervorgegangen.
Ja, das ist schon faszinierend. Vor allen Dingen, man muss sich ja vorstellen, man ist jetzt, ja, man bespart ein ETF von BlackRock und alles, was dann iShares, in diesem,
ja.
Genau, oder alles, was auch in den Anlageprodukten passiert, wird halt darüber abgestimmt, ne, über Aladdin. Und das ganze Paket kommt jetzt auf die Microsoft Cloud. Das muss doch auch für Microsoft einen Wahnsinns-Umsatzschub geben, oder? Was sagst du?
Vermutlich, ja. Aber es ist auch die Daten. Also man sieht auch mal, wie sicher Microsoft es schafft, seine Cloud zu verkaufen. Also ich glaube, andere Vermögensverwalter würden einiges machen, um an Aladdin ranzukommen. Und ich glaube, das gibst du nicht so schnell aus deinen Händen. Oder? Was denkst du?
Ja, das stimmt. Gerade auch in Sachen Spionage und so, das ist ja alles ein großer Punkt. Und man gibt ja dann das Herzstück an die Microsoft Cloud und vertraut Microsoft quasi die Sicherheit an. Also schon faszinierend. Gut von Microsoft, gut für BlackRock vielleicht,
ja. Wahrscheinlich
sogar. Ist vielleicht auch einfach effizienter als die eigene Cloud.
Denke ich auch, ja. Also vermutlich, ja. Dann Top und Flop der Woche. Ich habe ja mal die heimlichen Sieger der Woche rausgesucht. Ich habe rausgesucht die 10 Top und die 10 Flops, Gewinner- und Verliererprodukte der Corona-Krise in der KW13, in der wir uns befunden haben. Was denkst du, steht ganz, 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 ganz oben?
Und ich glaube, 90% auf diese Frage würden beantworten: Toilettenpapier.
Und das ist falsch.
Falsch.
Es sind jetzt nicht mehr, der Trend geht weg vom Toilettenpapier. Der Trend geht hin zu Handschuhen, Haushaltshandschuhe. Plus 219%.
Wer stellt die her?
Handschuhe, kennst du einen? Ich vermute 3M.
Ja.
Ich kenne ein paar Eigenmarken aus dem Dentalbereich. Aber so, eigentlich nicht. Dann weiter geht es mit plus 191% Feuchtreinigungstücher. Okay, kann ich verstehen. Mhm. In der Vorwoche waren es aber noch 408%. Also wenn man sich das mal anschaut, diese Umsatzveränderung, könnte es auch sein, dass Hamstern vielleicht langsam erledigt ist.
Ja, beziehungsweise hat man jetzt einen Bedarf bedeckt.
Ne? Ja, genau. Dann geht es weiter mit Hygiene- und Sanitärreiniger. Mhm. Plus 170%, plus 93% Hand-, Nagelcreme, Lotion und Gel. Also ja, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil wir sagen ja auch immer Sachen, die man immer kaufen würde, selbst in der Krise. Und vielleicht
aber Handcreme.
Handcreme, ja.
Vielleicht wegen den trockenen Händen. Wenn du vorher ganz Zeit immer desinfizierst, kriegst du ja trockene Hände, dann ist so eine Creme durchaus sinnvoll.
Weiter geht es
dann. Kannst auch bei Johnson & Johnson, die haben ja hier diese Neutrogena Handcreme, die ist ja, soll ja recht beliebt sein.
Ja, aber es gibt zum Beispiel auch von Air Liquide, Schücke und Meyer, oder also von Schücke und Meyer gibt es ja das Testament Pure, das hat ja auch so rückfettende Wirkungen.
Also nicht mehr Air Liquide.
Ja, das, also nicht mehr Air Liquide, das ist total weich, muss man wirklich sagen.
Ja.
Das ist, nicht bezahlte Werbung. Seife plus 93%. Dann geht es schon eigentlich ums große Essen. Und was essen die Deutschen am liebsten? Getreidemehl plus 85%. Wir haben auch Mehl da. Wir wollten eigentlich noch Pizza die Woche machen. Ich bin gespannt, ob wir es machen. Melissengeist, das hat mich doch überrascht. 74%. Oder 74,9%. Wie du schon, du sagtest ja, ne? Schön zur Beruhigung. Und nachdem du dir so einen schönen Klosterfrau Melissengeist reingehauen hast, was gibt es dann? Natürlich Kloß- und Knödel-Trockenprodukte. Erstmal einen leckeren Kloß und Knödel. Erst dann
das
kommt
die Welt wieder in Ordnung.
Ja, erst dann kommen die gekühlte Frischteige, Bratkoch- und Zubereitungshilfen. Also,
interessant,
es ist doch ganz interessant. Das waren jetzt die Top 10, die Gewinner der letzten Woche. Was ist denn dein Top der Woche?
Ja, mein Top ist Disney. Denn Disney hatte ja den Investoren noch vor Einführung von Disney Plus mitgeteilt, dass man Ende des Geschäftsjahres 2023/24, also ist schon noch ein Stück hin, ne, 60 bis 90 Millionen Abonnenten haben wird oder haben möchte. Und ich weiß noch, als diese Ankündigung kam, habe ich gedacht so, das ist doch extrem konservativ. Das wird doch leicht zu erreichen sein. Und dass es aber so schnell geht wie jetzt, dass Disney Plus tatsächlich über 50 Millionen Abos nach rund 5 Monaten zu verzeichnen hat, das ist wirklich eine Nachricht, die finde ich sehr, sehr klasse. Also wo werden sie stehen, wenn das Programm weiterhin attraktiv bleibt, ja. 23, 24? Das ist ja dann nicht bei 60, 90, sondern es gibt ja noch einige Länder, wo es noch nicht ausgerollt ist. Alleine 8 Millionen in Indien jetzt in so kurzer Zeit. Also eine sehr, sehr tolle Nachricht und deswegen mein Top der Woche.
Was hast du, was war das Schönste, was du bis jetzt gesehen hast bei Disney Plus?
Ja, meine Freundin wird mich dafür hassen, dass ich jetzt keinen schönen Disney-Film nenne, sondern tatsächlich die, wie hieß es denn?
So gut.
Ja, ich habe den Namen jetzt nicht
die Imagineers
drauf.
Bestimmt.
Danke.
Siehst du, du hast es mir nämlich geschickt.
Ja, richtig. Ich habe es dir sofort empfohlen, als ich es gesehen hatte, weil Folge 1 die ganze Entstehungsgeschichte zu Disney, wie das alles begann, natürlich auch von Walt Disney selber und seine tragische Geschichte des Todes dann, ne, zu 66. Psst. Also das, oh, Spoiler, sorry, ja. Skippen. ja, genau, also es war schon sehr spannend und fand ich für mich jetzt erstmal das Beste bisher. Aber ich habe auch nicht so viel gesehen, also.
Schäm dich.
Ja. Das mach ich.
Ich guck,
wir kommen lieber gleich zu deinem Flop.
Ja, ich gucke fleißig Star Wars. Imagineers finde ich auch richtig gut. Heute Abend wollen wir uns auch noch das Dschungelbuch angucken.
Oh, schön.
Mein Flop der Woche ist, wir hatten gerade die Gewinnerprodukte von Corona, jetzt haben wir die Verliererprodukte von Corona. Und, was kaufen die Deutschen am wenigsten?
Autos.
Nee, also, achso, nein, es ist... es sind nur Lebensmittel, Einzelhandelprodukte.
Ah ja, okay.
Make-up-Entferner.
Ja klar, das macht Sinn. Das macht wirklich Sinn, weil die Leute gehen nicht außer Haus, oder vor allem auch die Frauen nicht, ne? Warum sollte man sich großartig für den Alten zu Hause...
für den Alten zu Hause, also hallo?
Hallo? Nein, also, ja.
Das scheinbar. Stimmt. Hoffen mal, dass deine Freundin nicht zuhört.
Die macht sich immer hübsch.
Ah, siehst du?
Sie ist immer hübsch.
Siehst du? Oh. meine natürlich auch. Dann, weiter geht es, nämlich der alte Zuhause, so wie du sagst, Schuh- und Lederpflege, brauchen wir diese Woche nicht. Dann Kaffeeersatz, also das verstehe ich nicht, weil minus 38,2%, ne, also löslicher Kaffee zum Beispiel, das war nämlich die Woche davor noch in den Top 10.
Vielleicht?
109% Wachstum.
Ah, okay.
Also die Leute haben verdammt viel löslichen Kaffee gekauft. Prost Mahlzeit.
Ja, das ist auch verrückt.
Minus 38%, dann das Haargel und Haarspray und Haarlacke. Teefilter.
Also ähnlich wie gerade eben schon beim Make-up.
Ja.
Also gleicher Grund, obwohl ja keiner mehr zum Friseur kann. Großartig. Ja.
Dann Teefilter. Minus 36%, also haben die Leute sich wahrscheinlich auch enorm schon mit Tee eingedeckt. Mhm. Babysäfte. Säfte mit Tee. Minus 35%, Traubenzucker minus 35%, also geben die Leute wahrscheinlich jetzt auch mehr Wert auf, ja, Pflege. Und dann minus 33%, Einlegesohlen. Also,
ja, klar,
gut, wer nicht mehr rausgeht, ne? Wenn die Frauen sich nicht mehr schminken, brauchen sie auch keine Einlegesohlen mehr. Das ist ja, jetzt wird einiges klar. Was ist denn dein Flop der Woche?
Ja, aber Einlegesohlen, wenn es nur das Problem wäre von meinem Flop, dann wäre es wahrscheinlich noch gut. Aber mein Flop ist tatsächlich Zalando. Und vielleicht nicht auf dem ersten, sondern eher auf den zweiten Blick. Und zwar, Zalando kündigt an, ein Sparpaket. Ja. Über 350 Millionen Euro wollen sie sparen, ohne eben Mitarbeiter entlassen zu müssen. Das heißt, es wird gespart an Marketing, Gemeinkosten und Investitionsausgaben. Und die Vorstände verzichten auf 25% des Gehalts und die gehobenen Führungskräfte auf 15% ihres Gehalts. Gehaltserhöhungen werden auf Anfang 2021 verschoben. Die Prognose 2020 wurde zurückgezogen, aus Folge von Corona natürlich, und man kann auf jeden Fall die Erwartungen in Sachen Ergebniswachstum, Umsatzwachstum, Bruttowarenwachstum nicht erfüllen. Und ich finde es gut, dass sie natürlich keine Mitarbeiter entlassen möchten und da woanders sparen. Die Frage, die ich mir stelle und weshalb es auch ein Flop ist für mich: Es ist ein nahezu reines Online-Geschäft und die Leute oder die Konkurrenz ist im Prinzip ausgeschalten. Also es kann keiner mehr irgendwo shoppen gehen, weil die Geschäfte ja zu haben. Ja. Wie kann es denn sein, dass wenn sich insgesamt der Markt so stark verkleinert auf wenige Online-Shops und wo andere Online-Shops ja zulegen, also Amazon hat ja deswegen trotzdem mehr Bestellungen, warum wird man davon nicht profitieren oder warum schafft man es nicht davon zu profitieren, dass man jetzt sich ja mal geballt nur noch über wenige Kanäle Kleidung kaufen kann? Und gerade Zalando als Marke schlechthin für, wo kauft man Kleidung online? Ja, das würde wahrscheinlich den meisten Menschen sofort einfallen, wenn man fragt, so würdest du online Klamotten kaufen? Da kommt wahrscheinlich häufigst Zalando.
Ehrlich?
Beim Stand in Deutschland.
Kaufst du viel bei Zalando?
Ja, auch in Vergangenheit. Und ich glaube, den Leuten ist es so auch ein Begriff. Also ich würde sogar sagen, dass noch mehr, gut, bei Amazon wird das jetzt sicherlich mehr, aber so als Haupt, einfach was welcher Name oder welches Unternehmen fällt dir als Online-Klamottenhandel ein?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie bei Zalando bestellt.
Was?
Nee, wirklich nicht. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal ein Kundenkonto bei Zalando.
Oh, krass, okay.
Oh mein Gott.
Bist du einer der wenigen, glaube ich.
Ich gehe gerne Klamotten, muss ich sagen, im stationären Handel kaufen.
Ja, das ist ja schön, aber es gibt ja deswegen trotzdem viele, dass man ja auch noch online kauft, also viele Sachen.
Schuhe kaufe ich online. Aber die kaufe ich eher bei Amazon.
Ah ja, okay. Ja, ist schon spannend. So verschieden ist das. Für mich ist Zalando eigentlich, also auch selbst, weil ich es halt so häufig genutzt habe. Also ich habe jetzt auch nichts gekauft, aber rein technisch verstehe ich halt nicht, warum man nicht schafft, das sich so aufzustellen, dass man davon profitiert, von dieser Krise. Obwohl man ja keinen stationären Handel großartig hat.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Also komisch.
Ja.
Bin ich gespannt. Wir werden sehen. Wir bedanken uns natürlich nochmal bei allen Teilnehmern vom Gewinnspiel. Teilnehmer oder der Gewinner wurde schon benachrichtigt. Wir hatten 229 Teilnehmer. Vielen lieben Dank dazu. Dazu haben wir natürlich auch noch die Diskussion der Woche. Und die Frage war ja, was sind deine Aktien für die Ewigkeit? Und wir haben mal die Top 5 zusammengestellt. Und die Top 5 auf Platz 1, Coca-Cola. Ich weiß nicht. Also wäre für dich Coca-Cola so in den Top 5, wenn du nur 5 Aktien kaufen dürftest?
Nein, weil für mich ist da eine gewisse Marktsättigung da. Coca-Cola ist ja überall schon auf der Welt da.
Ich würde auch eher eine Pepsi vorziehen.
Ja, weil sie noch wachsen können, ja, und sich auch immer wieder gut verstärken. Ja. Ja.
Dann Platz 2, Disney, haben wir ja beide im Depot, wäre für mich bestimmt auch eine Aktie für die Ewigkeit.
Ja.
Nestlé, kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, wenn du nur 5 picken darfst. Nestlé ist ja schon so der Nahrungsmittelfonds der Welt. Dann natürlich auch, dank der Allianz, sind alle schon längst versichert. ich weiß nicht, ob ich mir die Allianz extra ins Depot legen würde, wenn ich nur 5 Unternehmen wählen dürfte. Wie schaut es bei dir aus?
Nein, bei 5 nicht, aber insgesamt kann ich es trotzdem nachvollziehen, dass man Allianz in diese Kategorie setzt.
Und dann natürlich auch definitiv für mich auch einer der Top 5, Microsoft.
Ja, unterschrieben, sofort unterschrieben. Wir haben auch in der Folgewoche natürlich noch eine Diskussion für euch. Ja, wie jede Woche werden wir eine Diskussion starten und diesmal passend zu unserem heutigen Podcast-Thema eben stellt eure Fragen für die Hauptversammlung von der Bayer AG. Also wenn ihr eine gewisse Frage habt, dann einfach mit einschreiben. Denn die Bayer Hauptversammlung steht vor der Tür. Ja. BASF, Lufthansa, SAP, die machen das alle nach, denn Bayer hat damit angefangen, sie möchten eine digitale Hauptversammlung dieses Jahr eben veranstalten. Das ist auch das erste Mal überhaupt, dass das passiert. Und wir werden natürlich für euch dabei sein und up to date euch natürlich auf den Laufenden halten über einen Live-Ticker auf unserer Seite. Ja, wie kann man denn eigentlich dabei sein?
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Also dabei sein ist ja bekanntlich alles. Und bis zum 17.04. kannst du, lieber Zuhörer, bis 15 Uhr deine Fragen bei uns einreichen. Diese werden wir dann im nächsten Podcast diskutieren und dann werden wir eine enorme Abstimmung starten, welche Fragen sollen gestellt werden. Du kannst deine Frage einreichen via Facebook, Instagram. Natürlich kannst du es auch hier einfach in die Kommentare schreiben oder du gehst auf den Link bei uns auf der Webseite. Da gibt es ein Formular. Schreib uns gern, wieso, weshalb und warum du möchtest oder was du möchtest, was wir an den Bayer-Vorstand fragen.
Wir gehen auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran und haben uns natürlich schon mal drum gekümmert, dass wir hier ein paar Fragen ausarbeiten für euch. Und das ist auch Thema des heutigen Podcasts. Und wir haben vorhin akribisch den Geschäftsbericht von 2019 für euch gelesen und würden direkt einsteigen.
Genau.
Oder, Philipp? Ja. Wir beginnen mit den Kennzahlen und der Umsatz, der ist uns aufgefallen, ist seit 2015 um 5,5% zurückgegangen. Natürlich gibt es dafür Gründe, denn 2015 wurde Covestro verkauft und dann kam natürlich auch der Einkauf von Monsanto, aber insgesamt ist das etwas, was uns aufgefallen ist.
Also ich finde auch ganz ehrlich, Covestro ist auch völlig in Ordnung. Also dass man das verkauft hat, ist ein zyklisches Unternehmen. Man hat das Unternehmen ziemlich robust gemacht, das muss man wirklich sagen. Die Ausschüttungsquote, und das finde ich, also 2017 hat man 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet. Dieses Jahr werden 2,75 Milliarden Euro ausgeschüttet, wenn der Dividendenvorschlag denn auf der HV angenommen wird. Aber man zahlt einfach nur 2,80 Euro je Dividende, also bei einer gleichbleibenden Dividende. Das sieht, wir haben hier enormes Kapitalerhöhung gehabt, sprich, solltest du eine Bayer-Aktie haben, dann wurden einfach neue Bayer-Aktien ausgegeben und um diese 2,80 Euro dennoch dir zahlen zu können, weil sie ja eigentlich dein Gewinn je Aktie, der durch alle Aktienanteile geteilt wird, also den Gewinn, der wird durch alle Aktien geteilt, somit hast du den Gewinn je Aktie, der sinkt eigentlich. Und ja, das finde ich eigentlich ein bisschen schade und hier sieht man wirklich wieder, wie die Kapitalerhöhung eigentlich voll zuschlägt.
Genau, der Gewinn je Aktie, der ist von 6,82 Euro auf 6,40 Euro gesunken. Und auch hier ist das natürlich eine Folge der Kapitalerhöhung und eben auch der Verkauf von Covestro, der natürlich hier zu Buche schlägt.
Ja, dann kommen wir einfach mal zu den Klagen. Das muss man einfach sagen, aktuell laufen ca. 50.000 Klagen gegen Bayer wegen Glyphosat, das ist im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Im Raum steht ein Vergleich in Höhe von 10 Milliarden Dollar. Und aktuell zieht sich dieser natürlich wegen Corona. Wir haben schon mal unseren Fragenpool erarbeitet. Marcel, was ist denn die erste Frage, die wir haben?
Genau, die erste Frage, die wir den Herrn Baumann gerne stellen würden wollen, ist und ist im Hinblick der Kapitalerhöhung, was diese bisher bewirkt hat. Also welchen Mehrwert hat sie den Aktionären geschaffen bisher oder auch zukünftig? Denn ab wann könnte man dort tatsächlich höhere Gewinne oder eben auch andere Vorteile wie Aktienrückkäufe, Dividenden erwarten? Also wann spiegelt sich die Kapitalerhöhung in dem Ergebnis eines Aktionärs wider? Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag im Jahr 2015 bei 6,82 und jetzt eben die 6,40. Deswegen wäre es mal interessant, wann das eher wieder steigt.
Genau, also die Lücke sollte auf jeden Fall noch geschlossen werden. Dann etwas, was uns aufgefallen ist. Ich zitiere mal den Geschäftsbericht der Seite 8. Wir können also mit unserer operativen Performance im vergangenen Jahr sehr zufrieden sein und möchten, und natürlich möchten wir Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, auch in diesem Jahr wieder angemessen am Erfolg unseres Unternehmens beteiligen. Daher schlagen wir der Hauptversammlung wie im Vorjahr eine Dividende von 2,80 Euro pro Aktie vor. Jetzt reden wir über angemessen, lieber Marcel, ne? Wir haben ja die Kapitalerhöhung, also die Kapitalerhöhung die letzten Jahre. Im Schnitt, glaube ich, hattest du ausgerechnet knapp 5% pro Jahr. Das heißt, unsere Anteile sind jetzt schon mal 5% weniger wert. Wir kriegen, also der Umsatz, also oder man muss sagen, der Gewinn je Aktie ist um 5,6 Euro auf 6,40 Euro gestiegen, also plus 14,2%. Unsere Aktien wurden um 5% verwässert, das heißt, es gibt jetzt 5% mehr Aktien auf dem Markt und jetzt heißt es angemessen. Also sagt er, Mensch, angemessen wollen wir jedem 2,80 Euro geben. Also sie halten, rein theoretisch haben sie ja die Dividende für uns erhöht, muss man jetzt so sagen. Ne?
Genau.
Herr Baumann, oder jetzt ist meine Frage dazu, wenn man nämlich sich mal anschaut, das Gehalt vom Herrn Baumann. Das Gehalt vom Herrn Baumann hat sich um 56,1% erhöht. Also jetzt nochmal. Er findet, dass wir angemessen, wir als Eigentümer dieses Unternehmens, er ist uns Aktionären verpflichtet und er findet es angemessen, dass sein Gehalt um 56,1% erhöht wird und wir kriegen eine lappige Dividendensteigerung um die Verwässerung. Also ich persönlich möchte wissen, was rechtfertigt Sie, Herr Baumann, 56,1% mehr Gehalt zu erhalten? Obwohl wir als Aktionäre nur die Verwässerung, das ist ja wie ein Inflationsausgleich. Was? Ja. Also was sind seine Beweggründe zu sagen, 56,1% für mich sind in Ordnung, aber für meine Aktionäre, denen gleiche ich einfach nur die Verwässerung aus.
Ja, also die Symbolkraft dahinter ist das, was, glaube ich, uns aufstößt, sauer aufstößt. Das ist natürlich in absoluten Zahlen jetzt nicht, also man, ne, also dass man, wenn der Herr Baumann jetzt nicht auf diese Gehaltserhöhung verzichten würde, würde man deswegen trotzdem nicht mehr Dividende kriegen, weil natürlich die absoluten Zahlen
ja, ist ja auch
Unterschied sind.
Ordnung,
aber
ne?
Es geht um die Symbolkraft, warum dort das Gehalt um fast oder 56% steigt und die Dividenden im Prinzip gar nicht steigen, beziehungsweise nur.
Oder auch die Gewinne. Also die Gewinne je Aktie. Wenn er den Gewinn je Aktie verdoppelt hätte, ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch etwas, was das Unternehmen für uns erwirtschaftet.
Ja, das stimmt.
Aber 14,2% kriegen wir Gewinnerhöhung je Aktie.
Ja.
Und ganz ehrlich, das ist keine 56% wert.
Genau. Und die Langzeitaktionäre, die mussten ja jetzt schon
die haben
recht
ja
viel
geblutet.
Einstecken.
Es gibt ja Leute, genau, die sind bei 160 Euro eingestiegen.
Richtig, genau. Da gab es schon richtig, also für Dinge, die unten eingestiegen sind, okay, alles schick. Aber es gab ja auch viele, die einfach die Aktien gehalten haben und über 150, 120 Euro dort tatsächlich noch tiefer absanken bis jetzt, ich sag mal, wo war es jetzt im Tief? Mal kurz über die 40 hinaus. Ne? Also schon sehr, sehr günstig die Aktie. Und der Herr Baumann verspricht uns ja, dass er uns nicht enttäuschen möchte. Und da fragen wir uns natürlich, wieso gibt es eine Dividende von 2,80 Euro, aber eben kein Aktienrückkauf Programm, wenn noch das Eigenkapital je Aktie bei 48,37 Euro
liegt. Wäre eigentlich eine geile Geschichte, ne?
Genau, man könnte jetzt also günstig Aktien zurückkaufen und würde das nicht mehr Sinn machen?
Also für die Aktionäre
Niveau,
auf jeden Fall.
Ja, richtig, genau. Und er ist ja selber auch Aktionär, das darf man nicht vergessen.
Also.
Und unsere Frage natürlich weiterhin, warum hat man sich für eine Dividende entschieden und nicht für einen Aktienrückkauf oder eben gegen einen Aktienrückkauf? Und ja, da bin ich auf die Antwort sehr, sehr gespannt. Ja, man kann ja auch einen Teil machen, also sprich eine kleinere Dividende, aber dafür einen Aktienrückkauf starten, dass man das Ganze halbiert.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also es wäre, ja, es ist alles ein bisschen schade. Dann ist natürlich auch, und das ist uns beiden dann auch gleich aufgefallen, man hat ja hier Monsanto übernommen. Man hat sich ja wirklich voll in diese Gentechnik bei Pflanzenschutz, Saatgut eingekauft. Und im gesamten Vorstand der Bayer AG gibt es keinen einzigen, der mal bei Monsanto war. Also selbst der Leiter von Crop Science hat mit Monsanto vorher nichts zu tun gehabt. Jetzt wäre natürlich unsere Frage, wurde personelle Kompetenz mitgekommen und mitgenommen und wie verteilt die sich eigentlich? Wie viele Führungskräfte von Monsanto sind denn überhaupt noch dabei? Dazu würden wir auch ganz gern wissen, Bayer hat geschrieben, Bayer am Kapitalmarkt. Und sie schreiben wirklich, unter Berücksichtigung der Wiederanlage der Dividendenzahlung in Höhe von 2,80 Euro erzielt die Bayer-Aktie eine Gesamtrendite im Jahr 2019 von 25,9%. Ohne diese sind sie bei 20,2%. Jetzt wäre meine Frage an den Bayer-Vorstand, weil ich es wirklich nicht ganz verstehe. Sind Sie überzeugt, dass der Kurs um 5,7% gestiegen ist, weil es eine Dividende in Höhe von 2,80 Euro gibt? Oder weil die Dividende wird ja vom Kurs abgezogen und dann versteuert. Dann gibt es Gebühren für eine Wiederanlage der Dividende. Diese sind doch nicht eingepreist. Also ich persönlich finde, das ist ganz böse Augenwischerei. Und da, deswegen ist auch ganz klar mal die Frage, ob Sie überzeugt sind, dass nur weil es eine Dividende gibt, der Kurs um 5,7% gestiegen ist letztes Jahr. Also Das will mir wirklich nicht in den Kopf, Marcel.
Ja, das ist eine schöne Rechnung. Ne? Also es soll so gut klingen, dass man halt den DAX ganz leicht outperformt hat.
Ja.
Aber eigentlich ist es, rechnet man hier eine Dividende ein, die ja eigentlich vom Kurs abgezogen wird. Also sprich am Tag der Dividende, Ex-Dividende, geht der Kurs ja um diese Prozentzahl nach unten und man startet quasi tiefer in den Handelstag. Also wird man auch, also sprich hat man ja auch weniger Wert im Depot in dem Moment. Man kriegt das zwar ausgezahlt und ist dann wieder bei Null, aber das heißt ja nicht, dass die Lücke sofort geschlossen wird. Es kann ja auch sein, dass dann plötzlich weitere Abverkäufe folgen oder einfach, da ist zumindest schon mal ein Minus drin. Und deswegen ist es eigentlich Augenwischerei, dies mit hineinzuziehen und reinzurechnen.
Genau, so sieht's aus.
Aber es klingt natürlich besser, wenn man sagen kann, man hat den DAX geschlagen.
Ja, total. Also.
Wo man es ja nicht hat, aber man kann es zumindest verkaufen.
Ach, naja. Das ist, also für mich ist das nichts.
Genau, mit diesen 5 Fragen werden wir bei der Hauptversammlung einmal aufschlagen und wir würden gerne noch weitere hinzufügen. Deshalb seid ihr jetzt gefragt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Fragen brennen euch noch unter den Nägeln? Und wie gesagt, schreibt die bei Instagram rein, bei Facebook, auf der Webseite und natürlich auch bei den Kommentaren bei YouTube, damit wir diese nächste Woche durchgehen können und anschließend auf der Hauptversammlung einmal diese Fragen stellen können.
Also, machen wir einen Deckel drauf?
Machen wir heute den Deckel drauf. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal.
Genau. Die Analyse, die passende Analyse zu Bayer gibt es dann auch noch nächste Woche. Diese Woche gibt es ein bisschen Elektrizität fürs Depot. Also auf jeden Fall auch am Sonntag einmal reinschauen ins, bei uns auf den Kanal. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Feedback freuen wir uns natürlich auch. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.